Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 1, jetzt ist es 5:01 mit dem Regionaljournal.
Regionaljournal Basel, das sind heute oben unsere Themen. Die Dreiländerbrücke voll von Menschen. 2000 Personen haben gegen das AKW Fessenheim demonstriert. Eine Nasenlänge voraus. Der FC Basel hat im Meisterrennen wieder 4 Punkte Vorsprung, muss aber in der Schlussphase auf den Valentin Stocker verzichten. Und der Kultur im Baselbiet fehlt es nicht an Geld. Der Kulturbeauftragte Niki Ulrich über die Rolle vom Staat in der Kulturpolitik. Das Wetter, am Morgen ist es meistens sonnig und warm. Am Mikrofon Martin Jordan. Gegen 2000 Personen aus Frankreich, Deutschland und der Schweiz haben heute Mittag bei der Dreiländerbrücke gegen das AKW Fessenheim demonstriert. Besammelt haben sie sich auf der Hüniger Seite, sind dann zusammen über die Brücke gelaufen und haben am Schluss im Rheinpark Zweil am Rhein noch eine Schweigeminute für die Opfer in Fukushima und Tschernobyl gemacht. Wie schon 1975 bei der Besetzung vom AKW-Gelände in Kaiseraugst ist der Basler Liedermacher Ernst Born auftreten. Er ist von den vielen Leuten, die zur Kundgebung gekommen sind, überwältigt gewesen.
Ich habe ja gesagt, so flapsig, wenn mehr als 50 Leute kommen, dann bin ich zufrieden. Aber das sind ja, ich weiß nicht, 1500, 2000 schätze ich jetzt einmal.
Unter den Demonstranten, die die sofortige Abschaltung vom AKW Fessenheim gefordert haben, war auch der Basler Regierungspräsident Guy Morin.
Ja, weil die Verfassung vom Kanton Basel-Stadt mit dazu verpflichtet, es steht in unserer Verfassung, der Staat wendet sich gegen die Atomkraft. Das gibt mir das Mandat von der Gesamtregierung auch, mich gegen Atomkraft zu wenden.
An der Kundgebung bei der Dreiländerbrücke haben sich eine ganze Reihe von Politikerinnen und Politikern für einen Ausstieg aus der Atomkraft stark gemacht. So zum Beispiel auch der Altnationalrat Rudi Rechsteiner oder die grüne Nationalrätin Maya Graf.
Von Strasbourg eben bis auf Basel an jeder Brücke werden heute Spaziergänge gemacht. Und das ist relativ kurzfristig organisiert worden. Und ich finde es irrsinnig, wie viele Leute jetzt wirklich einfach gekommen sind. Also eben relativ spontan. Was das auch für ein Bedürfnis eben auch ist, dass die Leute vor Ort, wo sie wohnen, auch können eben zeigen, dass sie jetzt eben möchten einstehen, dass der Ausstieg jetzt gemacht wird aus der AKW und eben für die Energiewende.
Wenn jemand vor 2 Monaten gesagt hat, am Ostermäntig würden am Dreiländereck rund 2000 Personen gegen die Atomkraft demonstrieren, hat der Alvanor ein müdes Lächeln zur Antwort bekommen. Viele Leute haben sich nämlich erst vor der Atomkatastrophe in Japan mobilisieren lassen, weiss auch der Ernst Born.
Die Katastrophe in Fukushima hat dermassen Leute aufgerüttelt. Und jetzt schaut man plötzlich, was in Fessenheim läuft, was in Leibstadt, Betznau, Gösgen, Mühlenberg läuft und sieht, das wäre da genauso möglich. Und das haben wir zwar schon immer gesagt und es ist nicht toll, dass wir da jetzt recht haben, aber das hat vielen Leuten, glaube ich, die Augen aufgemacht.
Mehr zur Kundgebung auf der Dreiländerbrücke hören Sie auch in der Sendung «Echo der Zeit» ab der 6. Zu den Nachrichten. Im Botanischen Garten Basel sind bis jetzt 25'000 Personen die Titanwurz anschauen. 10'000 waren es vor der Blüte. Seit dem Freitag zur Nacht um 10 Uhr, wo die Titanwurz verblieben, sind nochmal 15'000 dazugekommen. Mittlerweile hat sich das dunkelrote Hüllblatt von der Titanwurz wieder eingefaltet. Das ist das Signal, dass die Zeit von der Blüte zu Ende geht. Der gelbe Kolben, der aus der grössten Blume der Welt herausragt, dürfte also bald in sich zusammenfallen. Überfall auf eine Frau im Lift im Basler Bahnhof SBB. Heute Morgen um 6:30 ist eine 56-jährige Frau im Lift von der Bahnhofspasserelle von einem Mann überfallen worden. Der Mann ist mit der Frau in den Lift hinein und wo sie unten bei der Meret-Oppenheim-Strasse angekommen sind, hat er der Frau probiert, die Taschen wegzureissen. Wie die Basler Staatsanwaltschaft mitteilt, ist ihm das erst gelungen, als er der Frau ins Gesicht geschlagen hat. Daraufhin sei er mit der Tasche geflüchtet. Die Frau hat sich im Spital ambulant behandeln lassen. Die Muttens sind in 2 Nächten hintereinander Familiengartenareal von Vandalen heimgesucht worden. In der Nacht auf der Karfreitag sind auf der Anlage Rüti Hart Lampen beschädigt worden und es ist ein Gartenhäuschen aufgebrochen worden. In der Nacht auf der Samstag sind Unbekannte in diverse Gartenhäuschen von der Anlage Hart-Ackerstrasse eingestiegen. Die Baselbieter Polizei schließt nicht aus, dass es sich in den beiden Fällen um die gleiche Täterschaft gehandelt hat. Der FC Basel hat sich im Rennen um den Meistertitel wieder ein bisschen Luft verschafft. Nach dem 2:1 Heimsieg gegen die Berner Young Boys am Samstag zu oben hat der FCB jetzt wieder 4 Punkte Vorsprung auf der FC Zürich, wo allerdings nur ein Spiel weniger auf seinem Konto hat. Dass der Sieg gegen IB so etwas wie eine Vorentscheidung im Kampf um den Titel war, von dem will der FCB-Trainer Thorsten Fink aber nichts wissen.
Wir gewinnen nicht im Vorbeigehen die Meisterschaft, das habe ich auch immer gesagt. Die Meisterschaft wird eng, am Ende entscheidet sich die Meisterschaft und wir werden nicht mit 7, 8 oder 9 oder 10 Punkten Vorsprung Meister, sondern es wird eine ganz enge Geschichte. Aber darauf sind wir vorbereitet.
Vorbereitet darum, weil das Spiel gegen IB gezeigt hat, dass der FCB mit Druck umgehen kann. Außerdem hat der FCB Erfahrung im Titelrennen, meint der Thorsten Fink.
Wir sind letztes Jahr Meister geworden. Das sagt natürlich da aus, dass wir damit umgehen können, mit solchen Situationen, wenn es brenzlig wird. Und schauen wir mal am Ende. Ja? Schauen wir mal.
Ein Nachteil im Kampf um den Titel muss der FCB allerdings verkraften. Der Valentin Stocko steht dem FCB in der Schlussphase nicht zur Verfügung. Er hat sich im Match gegen IB das Kreuzband am Knie gerissen und ist heute schon im Bruderholzspital operiert worden. Der Valentin Stocko dürfte erst in 7 bis 8 Monaten wieder können wettkampfmässig Fußball spielen. Das Heimspiel gegen IB ist allweil der letzte potenziell heisse Match im Jockeli von dieser Saison gewesen. In den verbleibenden Heimspielen gegen Bellinzona, Thun und Luzern dürfte es kaum zu Aggressionen zwischen den Fangruppen kommen. So kann man jetzt schon sagen, dass es im Jockeli in dieser Saison voraussichtlich zu keinen Ausschreitungen gekommen ist. Das sieht auch der Polizeisprecher Klaus Mannhardt so.
Also bis jetzt ist es eine absolut ruhige Saison gewesen, wenigstens hier bei uns in Basel, anderswo jetzt anders ausgesehen. Und glaube ich, seit der Ereignisdienst von der Baulichtorganisationen ist es bis jetzt super gelaufen.
Die Kulturpolitik im Baselbiet hat im Moment 2 grosse Baustellen. Zum einen hat der Landrat vor ein paar Monaten das Kulturgesetz von der Regierung Bach abgeschickt. Jetzt wird im Rahmen von einer Tagsatzung nächsten Samstag einen neuen Anlauf genommen. Zum anderen haben sich im Zug von der Abstimmung über höhere Subventionen fürs Theater Basel Gräben aufgetan. Einen zwischen den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Land, ein anderer zwischen dem Ober- und dem Unterbaselbiet. Kurz gesagt, zurzeit werden in Baselbiet politische Befindlichkeiten und finanzpolitische Auseinandersetzungen auf dem Buckel von der Kultur ausgetragen. Bei uns nimmt jetzt der Baselbieter Kulturbeauftragte Niki Ulrich Stellung. Mit ihm hat Wanda Düring geredet.
Kultur Basel-Stadt, Basel-Land, das ist jetzt ganz eine heftige Diskussion seit ein paar Monaten. Niki Ulrich, Sie sind seit über 22 Jahren Kulturbeauftragte Basel-Land. Haben Sie jemals schon so eine heftige Diskussion zwischen diesen 2 Kantonen auf dem Buckel von der Kultur? Haben Sie das schon mal erlebt?
Ich bezweifle, dass die Theaterabstimmung wirklich kulturpolitisch indizierte Abstimmung ist. Es ist hauptsächlich eine finanzpolitische und eine mentalitätspolitische Gegensatz und viel weniger kulturpolitische Gegensatz, weil an 365 Tagen pro Jahr, ich sage es betont, an 365 Tagen pro Jahr funktioniert die partnerschaftliche Arbeit im kulturellen Sektor hervorragend. Das sieht man an den Künstlern, wo die arbeiten, wie die arbeiten, wenn die arbeiten. Man sieht das am Publikum, wo wandert über die Grenzen, wo sich die Objekte und die Ausstellungen, die Theateraufführungen, die Konzerte, egal dort, wo sie stattfinden, anschaut, aus der ganzen Region. Und allein an der Theaterabstimmungsdebatte eine kulturpolitische Grundsatzdebatte abzuleiten, halte ich für ein bisschen verfehlt. Allerdings muss man sagen, anhand von dieser Theaterabstimmung und die Auswirkungen, ja, es gibt Leute, die behaupten, bis in die Wahlen rein vor ein paar Wochen, ist es sicher so, dass man die Kulturpolitik vom Kanton Basel-Landschaft neu debattieren kann und unter ein bisschen anderen Gesichtspunkt kann positionieren. Das ist sicher so.
Ich komme vielleicht zurück zur Quelle von dieser Diskussion. Ich glaube, ausgelöst hat das wirklich das Kulturgesetz, das der Landrat zurückgewiesen hat an die Regierung und man nachgedoppelt hat mit dem Auftrag, mit der Motion, die Regierung soll jetzt definieren, was ländliche Kultur ist. Jetzt also ganz offen gefragt, ist das überhaupt definierbar? Ist das lösbar?
Definierbar ist das sicher. Fragt sich, ob das, was man hier definiert, auf dem Papier in der Realität draussen auch kann umsetzen. Man kann das aufs Papier setzen, man kann sagen, wir haben hier die und die Vorstellungen und die müssen in diesem Gesetz und so zu Handlungsmaximen führen für die öffentliche Hand. Das kann man alles, aber letztlich bestimmen die Kulturschaffenden, die Institutionen, die Veranstalter und das Publikum, welches Kulturleben stattfindet.
Das wäre meine nächste Frage. Ja. Darf überhaupt der Staat definieren, was Kultur ist?
Ja, definieren darf er das. Er darf definieren, was Kulturpolitik ist. Wenn er definiert, was Kultur ist, dann sind wir. Ist bald heute jede Privatparty mit einem kleinen Feuerwerk schon Kultur. Jetzt, so weit wird man ja nicht gehen.
Ihr Chef, der Urs Wüthrich, ist dann mit der Idee von der Tagsatzung gekommen. Eine Tagsatzung, wo Parteien, Vereine, also wirklich Credi und Bledi, kommt jetzt zusammen an einem Tag und probiert zu definieren, was sind die Eckwerte, was stellen sie sich unter ihrer Kultur vor. Mhm. Sehen Sie da drin wirklich einen Weg zur Lösung?
Die Idee von dieser Kulturtagsatzung entstammt einer ganz wichtige Motivation, nämlich der Vorwurf, wir haben ja gar kein Kulturleitbild, was nicht gestimmt hat, und der Vorwurf, wir haben ein paar Kulturinteressierte Heigen im Stübli hinten beschlossen, wie das Kulturgesetz aussieht. Aus dem heraus haben wir dann die Idee entwickelt, wenn das so ist, dann kann sie auch nicht im Stübli vom Parlament sein. Und da wir finden, dass Kultur eine sehr individuelle und von vielen Minderheiten praktisch Politik wäre, wenn sie dann in eine Kulturpolitik würde münden, wenn wir einmal fragen, wer will sich an dieser Debatte beteiligen, was haben die Leute, die sich an dieser Debatte beteiligen wollen, für Ideen, für Wünsche, und wie kann man aus dem heraus auch im Parlament zeigen, dass das vermutete Malaise, wo sie vermuten, ob es das gibt oder nicht gibt. Weil erstaunlicherweise haben sich ganz viele Kulturinstitutionen und Veranstalter und Kulturschaffende haben gar nicht gesagt, ja, schön, dass das Parlament uns endlich einmal hilft, schön, dass das Parlament endlich einmal die Malaise, wo wir hier auch spüren, zum Ausdruck bringen. Das ist erstaunlicherweise gar nicht gekommen. Und es ist ja in der Theaterdebatte auch fast nicht gelungen, die traditionelle dörfliche Kultur gegen die urbane, professionelle oder städtische Kultur auszuspielen. Die Versuche sind gar nicht gelungen. Und trotzdem, wenn man das ernst nimmt, sagt, jetzt testen wir das mal, jetzt schauen wir mal, was da ist. Und bieten an dieser Kulturtagssatzung unterschiedlichste Formate und Foren an, um die Debatte zu führen. Anhand von diesen 12 Fragen, die die Motion stellt.
Die Diskussion überhaupt, ländliche Kultur, Städtekultur, die passiert ja auch vor dem Hintergrund von den Finanzen. Also vielmal hört man aus dem Baselbieter Vorwurf, unsere Kultur kommt kurz, weil man zu viel Geld in den Stadtkanton fließt. Also, weil zu viel Geld in die Kultur vom Stadtkanton fließt. Ist es so, kommt Baselbieter Kultur zu kurz in der Verteilung der Finanzen?
Wenn Sie mir das ganz sachlich sagen, es scheint so, wie wenn gewisse Worte und gewisse Facts und Figures man aus welchen Gründen auch immer nicht will zur Kenntnis nehmen. Erstens, es hat noch nie ein Gesuch gegeben, das abgelehnt worden wäre im Baselbiet unter dem Hinweis darauf, leider haben wir kein Geld, weil wir müssen Mittel nach Basel geben. Zweitens, im Baselland stehen genügend Mittel zur Verfügung. Der Wunsch und Antrag von der Kulturschaffenden, sei es aus der Gemeinde oder aus grösseren, übergeordneten regionalen Institutionen zur Verfügung stellen. Das fehlt nicht. Es ist nicht so, dass wir hier in irgendeiner Form sagen, ja, wir haben das leider nicht, Landrat hat die Mittel nicht bewilligt oder aus dem Lotteriefonds stehen nicht genügend Mittel zur Verfügung. Und das Dritte ist, im Zusammenspiel mit der Gemeinde zeigt sich deutlich, dass es nicht zuletzt auf die Gemeinde ankommt, auf die Gemeindepolitik, auf die Kulturpolitik von der Gemeinde, so es denn eine gibt, ob der Kanton im Rahmen von der Subsidiarität, das heisst zuerst die Gemeinde und dann der Kanton, kann in Erscheinung treten. Da gibt es statistisch gesehen und auch nachweislich keine Ablehnungen. Es gibt abgelehnte Projekte aus Baselland und aus Baselstadt, gibt es abgelehnte Gesuche für einen Beitrag an, weil sie die formellen oder die inhaltlichen Kriterien nicht erfüllen. Aber die sind für alle gleich.
Bleiben wir gerade bei den Finanzen. In diesen Tagen hat der Finanzdirektor Adrian Balmer rote Rechnung verabschiedet. Zum ersten Mal nach vielen Jahren. Vielmal in so Zeiten von finanzieller Knappheit leidet ja die Kultur. Spüren Sie das jetzt gerade auch? Ist das da auch der Fall?
Ich würde nicht da irgendwie auf den Zweck Optimismus machen. Wir sind es in der Kulturpolitik gewöhnt, dass wir aus einem Franken 20 Gegenleistung rausholen. In der Kultur sind alle Akteure sehr gewieft im Umgang mit wenig Mitteln. Sie wissen, wie man mit dem muss umgehen. Wie man mit dieser Knappheit oder dem selten überbordenden Budget muss umgehen. Und in dem bisherigen, ohne jetzt Detail auszuplaudern, das ist Sache von der Regierung, das zu kommunizieren, und ist Sache vom Parlament, das dann auch abzuhandeln, machen wir uns Sorgen über den Ausbau oder über die Weiterentwicklung von der kulturpolitischen Demarche, die wir vorhaben. Ich sage Osteraurika, ich sage Sammlungszentrum, ich sage Kunst- und Kulturförderung im Sektor Musik, ich sage Ruine Pfäffigen, die dringend müsste saniert werden, machen wir uns Sorgen. Aber zum jetzigen Zeitpunkt sind wir mal gelassen. Wir schauen gelassen, was da als politische Prozess sich wird abspielen. Und ich bin überzeugt, dass wir uns auch diesmal können richten. Und im jetzigen Moment die Schwarzmalerei und sagen, jetzt kommt die ganze Kacke schon, wir leiden, das sehe ich nicht so. Ich sehe das ein bisschen gelassen.
Sie haben vorhin gesagt, das ist die Sache der Regierung. Wie gross ist denn Ihr Spielraum? Oder Sie als Kulturbeauftragte, können Sie in der politischen Ideen finden? Können Sie da mitschaffen? Oder bringen Sie einfach mal Fakten und überlassen Sie dann der Politik,
darüber zu diskutieren? Ich denke schon, dass wir mitschaffen können. Wir haben in den letzten paar Jahren viel Inhalt definiert. Also wenn Sie denken, das Neuaufstellen von Augusta Raurica ist nicht eine Erfindung von der Politik. Das ist
ein Steckenpferd von Ihnen.
Nicht nur, es ist auch eine wichtige Institution, nationale Institution. Dort, also in Augusta Raurica ist schon vor Jahren gute Arbeit geleistet worden. Und die Art und Weise, wie man jetzt mit der Gemeinde ins Einvernehmen gekommen ist, zum Beispiel. Oder wenn Sie denken, wie mit der Kantonsbibliothek nicht nur einen Neubau angestellt hat, sondern aus dieser Kantonsbibliothek die Verantwortlichen dort ein neues, modernes Medien-, Literatur- und Wissensdienstleistungszentrum aufgebaut haben. Das haben wesentlich mehr gestaltet aus dem Amt für Kultur raus. Aber haben euch immer das grüne Licht von der Politik gebraucht, wo uns die infrastrukturellen oder finanziellen Mittel gegeben hat. Seit 2-3 Jahren beobachten wir, dass gewisse Kreise bis weit auf die Bühne offen, bis weit in die Partitur rein, bis weit in die Vitrinen in wen bestimmen, was dank irgendeinem Mehrheitsentscheid im Parlament oder noch jemand anders soll auf der Bühne stattfinden.
Also die Spannung zwischen Politik und ihrer Gestaltung,
die nimmt nicht ab, die nimmt zu. Das ist aber nicht speziell Kulturpolitik, sondern das ist natürlich eine Entwicklung, die ich auf allen Feldern sehe. Ich sehe die Kulturpolitik oder Kultur und ihre Politik nicht so außerhalb als Scharlaraffenrandgärtli, wo man machen kann, was man will. Und jetzt stellt man plötzlich fest, ein paar möchten das nicht mehr oder reden da drin. Das ist das Problem.
Jetzt Ihre Chef, Urs Wüthrich, ist ja Kulturdirektor auf der einen Seite, aber man nimmt ihn eigentlich fast mehr wahr als Bildungsdirektor. Mhm. Ist das jetzt für Sie ein Vorteil, weil Sie dann mehr Platz haben, oder ist es ein Nachteil, weil Sie ihn gerne näher bei sich hätten?
Sie müssen ihn fragen, ob er gerne möchte, dass ich bei ihm bin. Das wäre die richtige hierarchische Rangfolge in der Diskussion. Jetzt kann man das nochmal ein bisschen so formulieren. Und ist auch klar, dass Bildung nicht nur angesichts vom Budget, sondern alle Schüler, also alle Menschen in der Schule, und zwar Primar-, Sekundarschule, Tertiärstufe etc. Die Education permanente ist etwas, das durch die ganze Gesellschaft durchgeht. Und in dem Sinne ist das ein Obligatorium im gesellschaftlichen und damit auch staatlichen Handeln und Ermöglichen. Die Kultur hat an vielen Stellen den Charakter von einem freiwilligen Kontext, hat, wenn man es mit einem Terminus aus dem Eiskunstlauf würde formulieren, gibt es ein Pflichtprogramm und ein Kürprogramm. Und die Kultur hat einen Pflicht-Kür-Aspekt. Und von dort her ist die Nähe oder das höhere oder das tiefere Budget nicht so das Thema. Ich habe den Eindruck, wir haben ein gutes Verhältnis zum Direktionsvorsteher, wo uns sehr gut machen, aber auch in einem permanenten Dialog ist mit uns. Für das gibt es auch Instrumente, wie man den Dialog pflegt. Und der lässt uns machen, aber indirekt lässt man auch die Kulturschaffenden, die Veranstalter, die Vereine machen. Aus Sicht von der Regierung und aus Sicht des Direktionsvorstehers. Dass aus dem Parlament heraus so Versuche jetzt gemacht werden, direkt einzugreifen, das ist zum Schaden von der Kultur, oder das wäre zum Schaden von der Kultur, wenn sich das weiterentwickelt. Aber das ist ja kritische Bemerkung, die man ja auch anwendet auf bildungspolitische oder gesundheitspolitische Massnahmen, wenn man einzelne Betten oder einzelne Stundenzahlen oder einzelne Klassengrössen auf Parlamentsebene will mitbestimmen.
Es ist ja jetzt schon der dritte Bildungsdirektor, den Sie miterlebt haben. Angefangen hat es mit dem Herrn Fünfschilling, jetzt über Peter Schmid, bis jetzt Urs Wiedrich. Hat das auch Ihre Arbeit geprägt oder ist es umgekehrt, haben Sie der Direktorin Ihre Arbeit geprägt?
Also, alle drei haben zu völlig unterschiedlichem Zeitpunkt, zu völlig unterschiedlichen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen aktiv sich beteiligt an dem kulturpolitischen Prozess, den der Kanton gemacht hat. Wenn man denkt, wo man 1988 beschlossen hat im Regierungsrat vom Kanton Basel-Landschaft, man will jetzt Kulturpolitik machen, ist das ein kleines Amt gewesen mit 60 Stellenprozenten, einer Halbtagssekretärin, zwei, drei ungespitzte Griffel und drei unerledigte Gesuche, plus eine Kantonsbibliothek, plus irgendeine Kommission, die ein bisschen Kunst angekauft hat, und in Augusta Rarica und Museum BL in Liestl, wo sie ja gar noch nie so voneinander getrennt gewesen sind, Hennebach in einem semi-professionellen Rahmen umgewirkt. Und heute ist das ein professionell geführtes Amt, wo nicht zuletzt dank dem Einfluss von allen drei bisherigen Kulturdirektoren sich haben können, nicht nur mehr Finanzen und nicht nur mehr Raum und nicht nur mehr Aufgaben akquirieren, sondern auch immer mehr Bedeutung gekriegt haben. Das sieht man auch daran, dass unsere Arbeit im Parlament gesehen wird, gehört wird, kritisiert wird, gelobt wird. Die Anzahl der Motionen und Petitionen hat zugenommen. Man kann das als Beamten, in Anführungszeichen, das sind wir zwar nicht mehr, aber Stadtbeamten, als ärgerlich empfinde. Ich finde es als Teil von einem normalen Spiel. Und jede Petition oder jeder parlamentarische Vorstoß zeigt, dass man auf unsere Arbeit aufmerksam wird, sei geprägt durch Bürgerinterventionen oder durch die Medien oder durch die Kulturschaffenden selber. Und das Wechselspiel, ich finde, das ist nicht eigentlich meine Aufgabe, das zu bewerten, politisch. Ich finde, da haben sowohl der Herr Fünfschilling, als auch der Herr Schmid, als auch der Herr Wüttrich sehr aktiv mitgewirkt. Vor allem kann ich auch sagen, haben vieles auch initiiert oder möglich gemacht, wie wir als Idee gebracht haben. Im Vergleich zu anderen Kantonen fast schon vorbildlich, muss ich sagen.
Sagt der Niki Ulrich, Leiter vom Baselbieter Amt für Kultur, über seine Vorgesetzten, die aktuellen und die früheren. Es ist 3 vor 6 hier noch das Wichtigste von der Sendung. Gegen 2000 Personen aus Frankreich, Deutschland und der Schweiz haben heute Mittag bei der Dreiländerbrücke gegen das AKW Fessenheim demonstriert. Besammelt haben sie sich auf der Hüniger Seite, sind dann zusammen über die Brücke gelaufen und haben am Schluss im Rheinpark Zweil am Rhein noch eine Schweigeminute für die Opfer in Fukushima und Tschernobyl gemacht. Unter den Kundgebungsteilnehmern sind unter anderem der Basler Regierungspräsident Guy Morin und Baselbieter Nationalrat Erik Nussbaumer und Maya Graf gewesen. FC Basel muss in der Schlussphase von der Meisterschaft durch FC Basel muss auf den Valentin Stocker verzichten. Der Mittelfeldspieler hat sich am Samstag zu oben beim 2-2-1 Heimsieg gegen die Young Boys das Kreuzband am rechten Knie gerissen und ist heute im Bruderholzspital erfolgreich operiert worden. Der Valentin Stocker kann allweil erst in 6 bis 7 Monaten wieder wettkampfmässig shooten. In der Tabelle von der Super League hat der FCB wieder 4 Punkte Vorsprung auf der FC Zürich, wo allerdings noch ein Spiel weniger auf seinem Konto hat. Im Botanischen Garten Basel sind bis jetzt 25'000 Personen Titanwurz anschauen. 10'000 sind es vor der Blüte gewesen. Seit dem Freitag zur Nacht am 10. Uhr, wo die Titanwurz verblieben, sind nochmal 15'000 dazugekommen. Mittlerweile hat sich das dunkelrote Hüllblatt von der Titanwurz wieder eingefaltet. Das ist Signal, dass die Zeit der Blüte langsam zu Ende geht. Zum Wetterbericht mit der Sabine Balmer von SF Meteo.
Das Osterwochenende geht sonnig zu Ende. Nacht wird klar und es kühlt auf etwa 6 Grad ab. Auch die Arbeitswoche startet der Mond mit sonnigem Wetter. Die Quellwolken über dem Jura bleiben auch Nachmittag klein und harmlos, es gibt keinen Regen. Der Mond geht immer noch die Beise, dabei wird es sogar noch ein bisschen kühler als heute. Zu Basel und zu Aesch längt es trotzdem noch für 20 Grad, im Oberbaselbiet wird es 18 Grad. Am Mittwoch ziehen dann Wolken auf und es kann auch mal kurz regnen. Die Sonne scheint trotzdem noch zeitweise. Die Temperaturen gehen auf etwa 17 Grad zurück.
Das ist die Ostermäntig-Sendung vom Regionaljournal Basel mit Martin Jordan gewesen. Nach der Viertig haben wir ab morgen wieder Normalprogramm. Das Neueste aus Ihrer Region erfahren Sie also morgen Morgen ab der 6:30.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.